Hi, South by Southwest. How are you? Herzlich willkommen, German Innovation, Innovation Bridge Europe. Und herzlich willkommen zu Wunderbar Together Live. Ich bin Felix. Hi, Olli. Grüß dich.
Hi, Felix.
Bist du aufgeregt?
Wie oft hast du das Skript schon geändert?
Also gerade nochmal 5 Kommas und 5 Absätze weg. Ich glaube, wir sind ready to go.
Ja.
Es ist ziemlich kuschelig hier auf der Bühne. Und ich freue mich riesig, heute euch Wunderbar Together Live zu präsentieren. Zum allerersten Mal vor Publikum, euch allen. Was ist eigentlich Wunderbar Together? Die coolsten Deutschen in den USA sind bei uns zu Gast. Corinna und Theresa Williams, zwei Schwestern aus Brooklyn, die den ersten nachhaltigen Waschsalon der Stadt betreiben. Über Philipp Grubauer, den derzeit besten Eishockey-Torwart der Welt, der in Seattle lebt, bis hin zu Calvin Colt, deutscher Rapper, der gerade in L.A. seine Karriere startet. Wer cool ist und in den USA lebt und Deutsch spricht, landet irgendwann bei uns. Und wir sind Teil des Brand 1 Podcast-Netzwerks. Bei der Gelegenheit Shoutout an die Brand 1 Crew, die, glaube ich, hier in der ersten Reihe sitzt. Hi, schön, dass ihr da seid. Und wir sind Partner von Miles & More. Und da hat jetzt keiner applaudiert, dürfte aber auch. Und wir freuen uns immer über Ideen zur Zusammenarbeit. Wie gesagt, sind wir inzwischen der größte Podcast dieser Art. Und die Premiere jetzt vor Publikum, Olli, wir sind sonst nie in einem Raum zusammen. Wir sehen uns immer nur virtuell.
Ja.
Ist echt schön hier, ist kuschelig mit dir. Bei der größten Innovationskonferenz der Welt, South by Southwest, Austin, Texas. Here we are.
Genau. Und wir sprechen jetzt die nächsten 45 Minuten, sprechen wir über Deutschland. Und zwar Deutschland im Jahr 2035. Unser Gast hat dazu zwei Szenarien mitgebracht. Eines, in dem Deutschland sich viel verändert, zu Superdeutschland wird. Und eins, in dem sich Deutschland gar nicht ändert. So bleibt wie bisher. Wollen wissen von unserer Gästin, wie sie diese Arbeit gemacht hat, wie sie das entwickelt hat und was alles da drin steckt. Genau.
Bei dieser Gelegenheit freue ich mich riesig, dass ihr alle da seid. Ich hoffe natürlich, dass ihr danach noch Zeit habt, mit unserem Gast zu sprechen. Und ganz besonders freue ich mich, dass eine Familie mit Kind ihr ist. Das sieht man fast nie bei der South by Southwest. Shoutout to you guys. Ich hoffe, das werden noch viele, viele mehr hier aus der nächsten Generation auftreten. Ganz wichtig, alles, was heute erzählt wird, bleibt unter uns, bleibt in diesem Raum. Warum ist das so? Am 19. März, ganz wichtiges Datum für diesen Podcast und für alles, was heute gesagt wird. Am 19. März wird Amy Webb bei der Europa 2024 Konferenz in Berlin diese Szenarien vorstellen. Und bis dahin unterliegen die einer strengen Sperrfrist. Das heißt, im Journalistenjargon unter 3, also alles, was heute gesagt wird, ist für euren Kopf, aber erstmal sonst für niemanden. Ihr könnt hier natürlich Fotos machen und gerne posten, dass ihr hier seid bei dem Podcast, aber ich bitte euch, keine Aufnahmen zu machen und das wirklich die nächsten 9 Tage noch für euch zu behalten, was hier passiert. Kurze Frage ins Publikum an alle von euch. Wer war denn gestern im großen Ballroom bei Amy Webb bei ihrem Vortrag? Kurze Show of Hands, über die Hälfte. Das ist sehr erfreulich, denn unser Gast heute ist ganz nah an ihr dran. Gelernte Juristin, lebt seit 2005 in den USA, hat an der Ost- und Westküste gearbeitet, in den Medien, in der Technologie und ist heute Zukunftsforscherin. Und zwar bei niemand anderem als Amy Webb, dem Future Today Institute. Amy Webb ist wahrscheinlich die berühmteste Futurist of our times, ist konstant rund um die Welt unterwegs und auch für ihre Mitarbeitenden nicht immer leicht zu erreichen. Und unser Gast ist heute schon zum zweiten Mal bei uns im Podcast, aber zum allerersten Mal live. Und ich freue mich riesig, dass sie hier ist, die Head of Europe des Future Today Institutes, Christina von Messling. Herzlich willkommen. Hi, Christina.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
Wie geht's dir?
Ganz gut. Ich habe gestern überlebt. Das ist immer schon mal ein Vorteil.
Wieso ist das so aufregend für euch, dieser Tag, wenn Amy Webb auftritt?
Es ist einfach unglaublich viel Vorbereitung und die Monate vorher ist auch immer sehr viel Arbeit, weil wir den Trendreport vorbereiten müssen und dann die ganze, wir machen gestern auch mal ein kleines Event, die Vorbereitung dafür, ist immer einfach unglaublich viel, was da zusammenkommt, logistisch einfach auch, aber auch in regards zu Timeline für den Trendreport, sodass das dann immer so ein Moment ist, auf dem alles so zugeflossen ist und dann kommt der Big Release danach.
Euer wichtigster Moment im Jahr, dieser Tag.
Genau, oder ein sehr wichtiger, ja, auf jeden Fall.
Ich war ja gestern auch da, ich stand um 7:30 mit ein paar Freunden zusammen
herzlichen
in der Schlange.
Herzlichen Glückwunsch, ist schwierig reinzukommen, ja.
Ich habe einen guten Freund, der ist auch im Publikum, der Philipp, der hat gestern nach dem Vortrag hat er gesagt, ich habe noch 5 bis 8 Jahre, die kann ich arbeiten, danach gibt es meinen Job nicht mehr. Ich habe gestern eine Sache gehört, die hat mich besonders fasziniert, das war die, Amy hat erzählt, es gibt jetzt eine organoide Intelligenz, die gebaut werden kann, also quasi du kannst menschliche Zellen kannst du züchten und die Informationen verarbeiten. Es hat mich echt weggeblasen. Was war für dich das Wichtigste, was Amy gestern vorgetragen hat?
Also ich fand wirklich am beeindruckendsten oder am wichtigsten mitzunehmen das Konzept des Supercycles, dass wir eben es im Moment 3 Enabling Technologies gibt, also die synthetische Biologie, AI und das dann zusammengenommen mit den Wearables, was eben Innovation unglaublich schnell skalieren wird. Also wenn wir, sie hat das ja auch gestern gesagt, in der Vergangenheit gab es dann die Dampfmaschine oder das Internet, das Veränderungen herbeigeführt hat, aber das waren jeweils einzelne Innovationen. Wir haben jetzt 3 und das wird eben also fundamental die Welt verändern und das fand ich einfach nochmal wirklich toll, wie sie das einfach so plastisch dargestellt hat und auf den Punkt gebracht hat.
Du hattest den Vortrag ja auch so noch nie gesehen, ne?
Nein, Amy macht das ganz alleine. Also sie schließt sich da 4 Wochen vor in einem Kämmerchen ein und arbeitet an den Slides und wir sehen die auch zum ersten Mal mit allen zusammen. Also das ist nicht ein kollaboratives Projekt, das macht wirklich sie.
Trotzdem beruht der Vortrag ja auf einem 1000-seitigen Trendreport,
ja,
den ihr das ganze Jahr über, ihr als Team erarbeitet.
Ja, ja.
Von diesen 1000 Seiten, wie viele hast du geschrieben?
Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Seiten. Ich habe 3 der Bücher geschrieben, Entertainment, Climate Technology, Climate Energy und Healthcare.
Also Bücher heißt die Abschnitte dieses Gesamtreports.
Genau, also ich denke, genau, ja, also
Seiten.
Genau, also ich denke da immer noch dran, weil die wurden ursprünglich tatsächlich gedruckt, also wir machen das jetzt seit 3 Jahren ungefähr nicht mehr und wenn du dann die einzelnen Teile ausdruckst, dann sind das schon auch immer recht dicke genau, oder dicke Magazine, wenn man so will, ja.
Du hast uns letztes Mal, als du bei uns im Podcast warst, vor genau einem Jahr, hast du erzählt, dass dir die Arbeit an diesem Trendreport manchmal Angst macht, weil du dich wirklich auch Dingen aussetzt bei der Recherche, die unheimlich sind. Was hat dir denn dieses Jahr Angst gemacht? Was hat dich dieses Jahr schlecht schlafen lassen bei der Recherche?
Die Deadlines erstmal. dann in Bezug auf AI finde ich immer nicht beängstigend, oder was mir Sorgen macht, ist, wie das unser menschliches Denken verändern wird. Wir lagern sehr viel aus. Ihr seid alle kreativ oder sehr viele sind hier kreativ. Wir lagern diese eigentliche Arbeit aus und werden mehr Creative Directors, also editen und so weiter und so fort. Das ist aber da werden ganz andere Gehirnzellen aktiviert, als wenn man das eigentliche Schreiben und so weiter macht. Und was wird das mit uns machen als Mensch? Ich finde, das ist eine Sache, die mir Gedanken macht im Großen und Ganzen. Und ja, also das ist so das Erste, was mir da gerade so im Kopf kommt.
Also bei all der Beschäftigung mit der künstliche Intelligenz, was wird ja, wirklich oder, aus unserer?
Wir lagern ja sehr viel aus eben und wir alle wissen, also es ist das Schwierigste des kreativen Prozesses, zum Beispiel jetzt beim Schreiben, ist, was aufs Papier zu bringen. Ja, das ist, und dann nachher das Editen ist dann auch schwierig und ist auch ganz essentiell, aber es ist eine komplett andere Art des Arbeitens. Und was macht das zu uns, zu unserem Gehirn, zu unserem Denken, wenn wir plötzlich solche wichtigen Teile des Creative Prozesses auslagern und dann nur noch zu Creative Directors werden? Und ich will damit nicht die Arbeit von Creative Directors minimieren, das ist natürlich ganz essentiell und wichtig, aber es ist was anderes als der eigentliche Birthing-Prozess sozusagen. Das ist immer eine Sache, die mir im Kopf
nachdenkliches
ist.
Nicken im Publikum.
Ja. Und dann, also eine konkretere Angst, die ich immer noch habe, ist die neue Art von Cyber-Attacks, die wir ausgesetzt werden, sein werden, also gerade im Biomalware, also wo die Grenze zwischen digitalen und biologischen überschritten wird. Das passiert ja in ganz, ganz vielen Arten und Weisen, also auch Brain-Machine-Interfaces und so weiter. Aber es gibt jetzt zum Beispiel eben auch Viren, die zum Beispiel im biologischen, also ins biologische gesetzt werden und dann ins digitale zum Beispiel dann übergehend sozusagen. Das sind so ganz neue Art von Attacken. Genau, Biomalware, auf die wir noch überhaupt nicht vorbereitet sind. Ja.
Wie immer, Fun, euren Trendreport zu studieren.
Ja, lustig. Schöne Abendlektüre vorm zu Bett gehen.
Kommen wir zurück zu deiner Arbeit für Deutschland. Du hast jetzt in den vergangenen Monaten hast du an mehreren Szenarien gearbeitet für Deutschland. Ja. Wieso hast du dir diese crazy Arbeit gemacht?
Ja, das war ein historischer Moment im Herbst 2023. Und zwar war Amy hat eine Rede gehalten auf einem Event vom Handelsblatt, dem Launch-Event von Pulse Network. Das ist ein Network für Frauen, wo führende Frauen aus Wirtschaft, aus Akademie und Politik sich zusammenfinden. Und da wurde dann fragte Amy die Frage, ja, was ist denn eigentlich die Vision für Deutschland? Weil natürlich auch die Frage kam, was denkt sie über Deutschland, was ist ihre Meinung? Und sie stellte die Frage und keiner hatte darauf eine richtige Antwort. Und
kann er mal eben hier fragen? Vision for Germany? Gerrit lacht einfach nur da hinten.
Es resonierte und das war dann auch, diese Frage zog sich dann auch wie ein roter Faden durch den Tag und danach haben Amy und ich uns zusammengesetzt und dann geguckt, ja, wie können wir denn da reingrätschen, wie können wir da supporten und so kam dann die Idee mit den Szenarien auf.
Okay, also als du mir das erste Mal davon erzählt hast, war bei mir so eine Mischung aus Bewunderung und Neid und ich dachte, wow, was für ein Wahnsinnsjob und gleichzeitig dachte ich, oh mein Gott, Szenarien für Deutschland, drittgrößte Volkswirtschaft, 80 Millionen Menschen, wie soll das denn gehen? Also wie hast du das denn angegangen? Was war deine Methode?
Ja, es war überwältigend am Anfang. Ich wusste auch nicht genau am Anfang, wie ich drangehen sollte und dann habe ich aber ganz einfach Methode Schritt für Schritt erstmal mich auseinandergesetzt, was ist denn der Ist-Zustand? Also was ist Deutschland? Ich bin ja auch schon relativ lange weg, also politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, wie sieht es da momentan aus? Also erstmal so ein Basis erarbeitet. Dann habe ich geschaut, was sind denn die Probleme? Worum geht es denn? Wo hakt es? Und das dann synthesized und dann analyzed und dann geschaut, ja, was sind denn mögliche Lösungsansätze? Also so habe ich es im Großen und Ganzen, das war so ganz ganz groben, auf einem ganz hohen Level, meine Herangehensweise.
Was waren deine wichtigsten Quellen dabei?
Ja, okay.
Bitte Namen nennen.
Es ist eine Mischung. Wir machen natürlich unglaublich, bei FTI unsere eigenen Research, also es ist immer sehr Desk-Research intensiv, wo wir uns dann verschiedensten Quellen natürlich bedienen, aber ich habe auch ganz viele Interviews geführt und zwar eben alles Frauen, die in dem Pulse Network sind, ich habe mit 40 CEOs gesprochen in Deutschland und dann die Meinung von den großzügigen Damen dann zusammengefasst und geschaut, wo gibt's da Wiederholungen, was sind da die Thematiken?
40 CEOs aus ganz Deutschland plus Daten, plus Studien. Okay. Du hast zwei Szenarien geschrieben. Ja. Eins ist das hat Olli Super Deutschland genannt, das andere ist das Weiter Deutschland, also alles geht so weiter wie bisher.
Ja.
Warum hast du denn nicht einfach eins geschrieben, wo alle die Ideen, die du gehört hast, die du analysiert hast, drin sind, die Deutschland braucht, um im Jahr 2035 erfolgreich zu sein? Warum hast du auch eins geschrieben, in dem es einfach weitergeht wie bisher?
Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt ging es ja darum, Aktion zu erzeugen. Also auch mit allen, denen ich gesprochen habe, merkte ich an, dass sie sehr passioniert über dieses Thema waren. Und gerade weil wir in Deutschland ja unglaublich eine starke Geschichte der Innovation haben, ja. Und wir haben ja eigentlich alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, aber wir stehen uns irgendwie selbst im Wege. Und wie können wir diese diese unglaublichen Stärken, die wir haben in dieser neuen Welt, mit diesen neuen Herausforderungen, wie können wir das aktivieren? Und ja, also konkrete Schritte, das war immer so der hauptsächliche Anliegen. Wir müssen irgendwie zur Aktion kommen. Und wie kann man dazu Aktion erzeugen? Erstmal, indem man natürlich eine super Deutschland, eine Vision beschreibt, wo alle Bock drauf haben und sagen, ja, da wollen wir hin. Aber in der anderen Seite ja auch, um was zu verhindern. Um eben so eine Art Schrecken, wir haben es bewusst kein super Negativ-Szenario gemacht, sondern eben einfach, was passiert, wenn wir den Mut zur Aktion nicht aufbringen, sondern einfach sagen, okay, ist eigentlich ganz so gemütlich, wie es momentan ist, lass uns einfach so weitermachen. Was sind da die Long-Term Consequences? Weil wenn man dann da das sieht, dann wirkt es abschreckend und kann eben dann auch weiter, also ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, um Aktion zu erzeugen. Und deswegen die beiden. Um auch wirklich tatsächlich auch zu demonstrieren, Deutschland ist jetzt am Scheideweg. Also wir müssen uns jetzt irgendwie, also wir müssen in die Pötte kommen. Also es geht jetzt nicht, dass wir noch so gemütlich weiter vor uns herumdümpeln. Und deswegen zwei.
Achtung, kurze Werbeunterbrechung. Life is full of opportunities. Miles & More, Europe's leading loyalty program, rewards you with award miles on flights, travel, and in your everyday life. With the Miles & More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. Get your card now and see the world. Terms apply. Visit milesandmore.com/creditcard to learn more. For members in the U.S., the Miles & More World Elite MasterCard offers you exclusive benefits which make your Miles & More world even more valuable and diverse. Apply now, and for a limited time, you earn 60,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance Economy round trip to Europe.
Felix, du wolltest ganz kurz was vorlesen, und zwar den Einstieg zur Superdeutschland.
Für alle, die noch nicht eingeschlafen sind, ich lese jetzt 10 DIN A4 Seiten vor. Olli und ich haben tatsächlich ein bisschen gestritten darüber, wie wir das am besten machen, weil einerseits sind die Inhalte noch geheim und gesperrt, andererseits ist aber natürlich super cool, auch mal Christinas Sprache einfach zu hören, wie sie das auf Englisch jetzt erstmal formuliert hat. Und in the year, also das ist jetzt Szenario 1, ja?
Ja, ist auch noch eine Rough Draft, also wie ich nur sagen.
Wie würdest du die Überschrift von Szenario 1 beschreiben? Gibt es noch keine?
Ist jetzt schwierig, weil wir haben jetzt nur Opportunities genannt. Okay. Ja, also ich finde Superdeutschland eigentlich gar nicht schlecht, aber wir wollen eigentlich von Superlativ ein bisschen Abstand nehmen, aber Working Title ist einfach Opportunity, ist nicht besonders
Kann ich sexy. Die ersten drei Sätze, ist das okay, Olli?
Nee, drei Sätze okay. Ist okay.
In the year 2035, Germany's export portfolio has diversified. Climate, health and innovation technologies now own significant export shares, highlighting Germany's embrace of digital innovation. AI, specifically large action models, and the evolution of large language models is the foundational layer of all public and private activity. Its full embrace has enabled innovation that placed Germany firmly as a global leader in its core competencies, auto manufacturing, chemicals, as well as key technological industries. Okay, ich bin bei large action models ausgestiegen. Yeah. Was sind large action models? Hast du da ein Beispiel?
Nein, weil es die noch nicht gibt, aber ich kann erklären, was es ist. Und zwar, wir werden mit Large Language Models irgendwann an die Grenzen kommen. Weil Large Language Models helfen uns ja dabei zu sagen oder zu definieren, was wir sagen sollen, was wir schreiben wollen und so weiter. Aber irgendwann wird es nicht ausreichen. Wir wollen ja, dass AI uns mit komplexeren Zusammenhängen hilft, also mit Aktion. Also AI soll uns helfen zu sagen, was wir machen sollen. Nicht nur, was wir schreiben sollen, sondern auch, was wir machen sollen. Aber dazu ist es dann auch nicht mehr unbedingt ausreichend, historische Daten sich anzuschauen, also das Internet, an Internetdaten trainiert zu werden, sondern diese Modelle müssen dann trainiert werden an Modellen der Welt, des täglichen Lebens, also in Real-Time-Data, das dann produziert wird durch zum Beispiel diese Spatial Gadgets, die es jetzt gibt, wie den Vision Pro, wissen sicherlich hier alle, was es ist, oder auch den Human, den AI-Pin, den es ja jetzt gibt, die ja auch alle Spatial Data collecten. Und diese Modelle werden dann anhand von diesen Daten uns helfen, komplexere Aktionen vorzunehmen.
Kann ich mir so vorstellen, ich habe ein Wearable, ich bin Diabetiker zum Beispiel, und das Wearable findet raus, wann ich wieder Insulin brauche oder auch nicht Insulin, dass es dann automatisch mich darauf hinweist oder den Bestellprozess einlöst. Ist das so?
Zum Beispiel, genau. Also, okay. Aber zum Beispiel kann dann dieses Modell zum Beispiel auch an, wie du gehst, also zum Beispiel, wenn du deinen Gang veränderst, zum Beispiel auch gerade bei älteren Menschen ist es sehr wichtig, die AI-Watch macht das teilweise ja jetzt schon, dass sie zum Beispiel erkennt, wenn du schwächer wirst, dass du dann leichter fällst, aber das wird dann viel umfangreicher sein, um viel komplexere Zusammenhänge zu erfassen und dann darauf einzugehen. Zum Beispiel beim autonomen Fahren. Wie soll das Auto fahren? Das ist ein gutes Beispiel zum Beispiel. Oder bei Robotics. Wie soll sich der Roboter bewegen? Solche Geschichten, solche Thematiken.
Was sind die drei größten systemischen Veränderungen, die Deutschland braucht, um super Deutschland zu werden, innovativ zu werden?
Ja, und ich glaube, die Antwort ist vielleicht jetzt ein bisschen frustrierend für manche, weil natürlich auf so einer oben Ebene muss man auch irgendwie abstrakt bleiben. Und man will ja immer dann im Endeffekt zur konkreten Handlung kommen. Aber erstmal fokussierte Politik, die wirklich klar definiert, was sie fördern will und wird. Mhm. Dann zweitens eine C-Suite-Führung, gerade die Suite ist einem ganz interessanten Punkt einfach, weil sie sowohl die Wirtschaft wie auch das Individuum beeinflussen kann. Wir alle wissen, unsere Vorgesetzten haben unglaublichen großen Einfluss auf, wie wir unsere Arbeit angehen. Und deswegen sind die speziell in der Verantwortung, nicht nur ihre Betriebe so umzustrukturieren, Risiken einzugehen, Innovationen auf dieser Ebene zu ermöglichen, sondern tatsächlich auch, um auf das Individuum selbst zu motivieren, wieder Spaß an Leistung zu haben, Spaß an Innovation und einfach auch dem Einzelnen das Gefühl zu geben, tatsächlich auch gehört zu werden, an der Bottomline des Unternehmens teilhaben zu können. Das würde ich sagen, ist der zweite zweite Teil. Und der dritte wichtige Teil ist, dass wir die Integration von Migranten hinbekommen. Um ganz wichtig für uns, wenn wir uns überlegen, die mangelnde Arbeitskräfte 10 Jahre in die Zukunft wird sehr, sehr extrem ausfallen. Und natürlich auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass wir die Ressource wahrnehmen können. Das würde ich sagen, sind die drei großen Punkte.
In deinem Szenario steht zu dem zweiten Punkt, was ich total interessant fand, also weiter unten sozusagen. Du beschreibst da, dass Aufsichtsräte, wir sprechen ja 2035, Innovationsmetriken für die C-Levels eingeführt haben. Die basieren auf Kollaboration, Risikobereitschaft und, wenn ich das richtig verstanden habe, auch auf Geschwindigkeit, also machen wird belohnt, Fehler machen ist sozusagen mit eingebaut, Trial and Error ist mit eingebaut und diese Metriken haben eine völlig neue Innovationswelle in Deutschland ausgelöst. So, wir sind ja jetzt immer noch im Super-Deutschland-Szenario. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Ich bin auf die Idee gekommen, aufgrund dessen, was ich gerade auch schon kurz angerissen habe, dass eben die C-Suite so gut positioniert ist, weil sie eben zwei Einflussbereiche hat. Einmal eben auf den wirtschaftlichen Bereich und dann den individuellen Bereich. Und wir haben eben festgestellt in meiner Analyse, dass das Problem, was wir haben, ist ja ganz viel bei uns im Kopf. Also, dass wir eben, weil wir haben irgendwie Fehler sind schlecht und müssen vermieden werden. Wir sind ja sehr perfektionistisch, das sind ja auch alles Vorteile. Viele Arbeitnehmer fühlen sich eben disempowered at work. Und wie kann man das aktivieren? Natürlich kann man da das Individuum auch selbst in die Pflicht nehmen. Und natürlich hat ja auch wir sind ja alle selbstverantwortliche Bürger sozusagen. Aber die C-Suite kann da doch schon sehr viel bewirken, um das freizusetzen, eben durch Incentivierung. Und deswegen habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie kann das aussehen? Und das kann ja dann da wiederum, wird C-Suite motiviert?
Eben, Aufsichtsrat.
Genau.
Es gibt noch viel mehr, was in dem Szenario steht. Also ein Punkt, der vielleicht auch, weil zu dem, was hier so auf dieser Bühne hier stattfindet, interessant ist, du beschreibst ein Szenario, in dem sehr, sehr viel mehr und strategischer kollaboriert wird zwischen den Wissenschaftsinstituten, Fraunhofer etc., die es in Deutschland gibt, und den Universitäten, also weniger Silos und mehr. Da würden, glaube ich, viele, die hier sitzen und hier auch auftreten, sagen, that's where we want to be. Ich möchte aber ins zweite Szenario eintauchen.
Liest du schon wieder vor?
Spaßig.
Ja, wie viel darf ich diesmal vorlesen?
Auch 4 Zeilen.
4 Zeilen. Okay. Also das zweite Szenario ist, macht keinen Spaß zu lesen. Der Anfang. In 2035, Germany, once an economic powerhouse, has fallen from the forefront of innovation to a more mid-tier role in the global arena, and there are growing concerns about further descent. Despite years of warnings about a critical shortage of skilled workers, levers never sufficiently addressed the problem, and now it has come to a head, leaving the country grappling with a deficit of 7 million workers. A series of energy-intensive industries that have been pillars of Germany's economy, chemicals, steel, glass, have moved their production outside of the country, further weakening its economic process. Und dann sprichst du weiter darüber, wie die Bevölkerung auseinanderdriftet, sehr, sehr viel konservativer wird, protektiver wird und so weiter. Erste Frage dazu. Du hast in dem Super-Deutschland-Szenario geht es sehr, sehr viel um AI. Also das ist sehr, sehr auf diesem Erfolg von AI aufgebaut für die Industrie, auch sogar für den Mittelstand, zu so einem allübergreifenden Nutzen. Ja. Jetzt im zweiten Szenario, warum passiert das nicht? Also was ist sozusagen der Knackpunkt, der den AI-Fortschritt in Deutschland verhindert hat in deinem zweiten Szenario?
Fragmentierung. Und zwar, es wird schon punktuell auch eingesetzt, aber halt nicht flächenübergreifend. Und damit AI wirklich so funktioniert wie im Szenario 1, muss so ein foundational, zusammenhängender Layer von AI aufgebaut worden sein. Und das passiert im zweiten Szenario nicht. Sondern da sind dann einzelne Unternehmen oder einzelne Departments, die ganz toll das machen. Aber zum Beispiel auch das Data wird nicht collected, dass diese AI-Systems brauchen, um tatsächlich erfolgreich zu sein. Oder Daten sind nicht richtig strukturiert. Klingt ja immer alles ganz toll. Ja, einfach ein LLM oder was weiß ich da reinschmeißen. Aber das ganze Fundament muss ja richtig bestehen. Und wenn das nicht besteht, dann wird es oft sogar schwieriger, weil du nämlich AI-Quatsch erzählst oder eben nicht richtig funktioniert. Du musst dann alles double checken und so weiter und so fort. Und dadurch ist dann oft so, also ich spreche zum Beispiel, das ist natürlich bei Unternehmen auch, aber auch im öffentlichen Raum, ist dann fast schwieriger, weil dann Teil der Prozesse sind analog, Teil ist digital, was es dann oft also noch schlimmer macht, als wenn wir jetzt ein ganz einfaches analoges System haben. Also ich will es auch nicht übertreiben, aber und gerade wenn du dann das Digitale auch noch immer alles double checken musst, ja. Und das ist das, was dann eher, also ganz jetzt vereinfacht German, ausgedruckt im zweiten Szenario
passiert. Braucht so eine Art German AI
eigentlich. Genau, ja.
Mir ist beim Lesen aufgefallen, dass in Szenario 1 hast du nicht so viel von Politik gesprochen, Szenario 2 viel mehr. Also da hieß es, die Politik schafft die Energiewende nicht, weil die AfD das verhindert hat. Und dann, es wird viel mehr in Militär statt in Forschung investiert, haben wichtige Entscheidungen vertagt. Wieso hast du aus Szenario 1 die Politik eigentlich komplett rausgelassen?
Habe ich ja nicht, weil ich habe nur im ersten Szenario geschrieben, dass die Politik eine klare Vision entwirft. Eben dieses Programm, dass sie Made in Germany 2035.
Made in Germany 2035.
Genau.
Das schlägst du vor.
Genau,
quasi.
Das ist mein Vorschlag an die Politik sozusagen, wo sich die Politik ganz eindeutig dazu bekennt, 3 Enabling Technologies zu unterstützen, die eben dann eine ganze Bandbreite an Industrien beeinflussen wird, eben AI, synthetische Biologie und Industrie 5.0 Technologies. Und das ist dann das Fundament für alles andere, was passiert. Aber deswegen habe ich dann da nicht weiter, oder ich spreche schon auch sehr darüber, wie denn zum Beispiel teilweise die finanziellen Mittel entstehen durch Public-Private Collaboration etc. pp. Aber das ist da nicht, genau, deswegen fällt es vielleicht nicht so auf. Okay. Aber eigentlich wird da auch drüber gesprochen, aber genau, aber es ist eben positiv, dann überliest man das vielleicht auch ein bisschen mehr.
Ja. Was glaubt ihr, Szenario 1 oder 2? Ich frage erstmal dich, aber gleich frage ich euch. Also im zweiten Szenario beschreibst du ja ein Land, das konservativer ist, so ein bisschen trotziger. Du sprichst auch in deinem englischen Text von einer Trotz-Reaktion. Genau. Polarisierter, isolierter als das Deutschland heute und natürlich auch durch äußere Einflüsse. Und in diesem Szenario 1 schiebt irgendwie dieses Made in Germany 2035 Innovation aus den Spitzen von Wirtschaft und Gesellschaft schieben so viel Zuversicht und dann auch Erfolg ins Land, dass eigentlich alle gar nicht anders können, als das zu umarmen. So, das ist jetzt, wo es
rangeht.
Und du hast ja vorhin schon gesagt, du bist schon lange in den USA, seit 20 Jahren fast, und kommst aber aus dem Schwarzwald, ne, ursprünglich.
Schwarzwald,
hast
du
in Berlin noch weitere Schwarzwälder hier im Raum? Ja,
Representing.
Du hast in Berlin studiert, hast vergangenes Jahr mehrere Monate in Deutschland verbracht, dieses Jahr wieder. Du kennst Deutschland sehr gut, wie alle hier, die gerade zuhören. Was glaubst du? Du hast das jetzt verarbeitet, aufgeschrieben. Welches Szenario hältst du für wahrscheinlicher, 1 oder 2?
Ich hoffe natürlich 1. Ich glaube, es kommt jetzt auf uns drauf an. Also ich hoffe zumindest, ich habe Zuversicht. Ich glaube, dass wir das hoffentlich hinbekommen, dass wir einfach realisieren, dass wir jetzt am Scheideweg stehen, dass es eben nicht so weitergehen kann, weil der eigentliche Punkt der Szenarien ist ja auch, dass die Erhaltung des Status quo ist eine komplette Illusion. Wenn wir uns jetzt darauf fokussieren, den Status quo zu erhalten, dann geht es eben eigentlich bergab. Dann ist es, in Amerika haben wir, oder in Englisch haben wir dieses schöne Saying, Death by a thousand paper cuts, was es eben auch gerade so schwierig macht, Aktionen zu erzeugen, weil es eben nicht, wir stehen nicht vorm Trümmerhaufen, sondern es geht uns ja eigentlich ganz gut. Warum die Dramatik? Warum nicht eben einfach so weitermachen? Aber das ist ja nicht die Realität. Die Realität ist ja, dass sich unglaublich viel schon verändert hat und dass wir also schon sehr, also dass wir sind ja schon zurückgefallen und dass es eigentlich im Moment ein sehr, sehr kritischer Punkt ist. Und ich hoffe, ich finde, wir als Land haben das Zeug dazu, das zu realisieren und kein anderes Land ist besser positioniert als wir, finde ich, die Möglichkeiten zu ergreifen. Aber ja, und ich glaube vor allen Dingen, es kann ja sobald eine gewisse Anzahl an Unternehmen, aber auch von öffentliche Handlungen erfolgen, dann hoffentlich ein Momentum erzeugt wird, der dann alle anderen mitreißt. Also ich glaube, es wird schwierig, aber ich hoffe, dass Szenario 1
passieren wird. Das ist die Frage nicht beantwortet. Aber
nein, ich weiß, es tut mir leid. Ja, ich hoffe 1.
Was hoffe sagst 1. du, Olli?
Ich bin für 1.
Du bist für 1. Sehr elegant.
Also ich tue alles dafür.
Was glaubt ihr mal bei Show of Hands? Also wir haben Szenario 1 Superdeutschland, Innovationszentrale, Vorbild für westliche Länder im Jahr 2035 und wir haben Jahr 2 Stagnation, Abrutschen ins Mittelfeld. Mal Hand hoch, wer glaubt an Superdeutschland, Szenario 1? Und wer glaubt an Stagnation, Szenario 2? Sehr interessant. Ich würde sehr sagen, deutsch. Es ist ungefähr... Nee,
Nein, so.
Also bei Very German wären jetzt beim zweiten alle. Nee, wir sind ja, hier ist ja das Sieb der South by Southwest, ja?
Ja.
Die Optimisten. Also ich glaube, so 2/3, 1/3 hat sich das ungefähr verteilt. Ist das, was du erwarten würdest, wenn du vor einer German Audience stehst?
Jetzt legst du mir schon Worte in den Mund. Natürlich hätte ich das nicht erwartet, weil wir ja eigentlich dazu neigen, pessimistisch zu sein. Das ist eben auch ein großes Problem, was uns im Moment so ein bisschen das Bein stellt. Aber ehrlich gesagt, also die Interviews, die ich geführt habe, haben mich so inspiriert, weil ich da so viel Passion gefühlt habe von und auch Frustration, aber so viel Bedürfnis, Sachen zu ändern, dass ich hoffe, dass diese Szenarien jetzt ein Werkzeug dazu sind, diese Energie in konkrete Aktionen auch umsetzen, dass sich das jetzt in Aktion umsetzen wird.
Christina, wir haben ja schon häufiger gesprochen und was ich immer so, deswegen, weil du hier bist, wir müssen dich das fragen, du guckst mit Amy immer so in 10 Jahren in die Zukunft, auch wie wir persönlich leben, also wie, und das fand ich total spannend, was du da immer erzählt hast, wie wir im Alltag wünschenswert leben können. Sag doch mal in 2035, wie leben wir in Deutschland? Wie sieht das aus?
In Superdeutschland.
In Superdeutschland. Also im Privaten auch. Also bauen wir Häuser im 3D-Drucker?
Es ist natürlich eine sehr breite Frage natürlich. Ne? Also ich will mal so ein paar Punkte raussuchen, die vielleicht macht es ein bisschen spezifischer. Zum Beispiel denke ich, dass wir alle einen AI-Coach, Health-Coach haben werden. Also wir ja, alle haben sicherlich hier schon viele Wearables und so weiter, die eben verschiedene Stats über dich zusammensuchen. Ich denke, dass in 10 Jahren wir noch sehr viel mehr von diesen Gadgets haben werden und zwar nicht nur die unseren Körper monitoren, sondern auch unsere Umgebung, also unsere Wohnung und so weiter und so fort. Und dann zusammen natürlich von den diagnostischen Tests, die wir im Krankenhaus und so weiter machen, also sehr viel mehr Informationen haben. Die werden alle zusammenfließen auf einer Plattform, das wird alles synthesized, analyzed und dann haben wir einen AI-Coach, der uns basierend auf diesen Informationen genau sagen kann, was wir machen müssen, um gesund zu bleiben. Also eine sehr große Verschiebung hin auch zum Präventiven dass wir Medikamente nehmen müssen. Was sich dann weiter zum Beispiel auch verschieben kann in die Ernährung, dass wir zum Beispiel natürlich genau gesagt bekommen aufgrund unserer Daten, was wir essen sollten. Vielleicht haben wir alle unseren kleinen Vertical Garden im Apartment, der dann auch genau die Kräuter, die Gemüse, Obst und so weiter produziert, die wir dann brauchen, auch natürlich mit CRISPR dann genauso zusammengestellt, wie wir sie dann genau brauchen. Wenn wir es weiterdenken wollen, dann aber wenn wir dann mal krank werden, drucken wir dann mit 3D-Druckern unsere Medikamente zu Hause, die eben auch genau spezifisch auf unsere Körper zugeschnitten sind und so weiter und so fort. Das wäre zum Beispiel ein Aspekt, den ich mir gut vorstellen kann.
Also morgens aufstehen, nicht mehr E-Mails checken, sondern Health Coach. Das finde ich schon mal ein Riesenfortschritt.
Genau.
Ich habe auch gelesen in dem Report, dass es in ein paar Jahren möglich ist, dass alkoholfreies Bier genauso gut schmeckt wie.
Ja, okay. Genau, das war in den Szenarien.
Das ist für Deutschland auch wichtig.
Ja, genau, deswegen. Es ist auch ganz wichtig. Und ja, das können wir also alkoholfreies Bier genießen. Was ich gelesen habe, ist, dass gerade die jüngeren Generationen nicht mehr Alkohol trinken viel. Mhm. Und wäre ja schrecklich für unsere stolze Biervergangenheit sozusagen. Aber es gibt jetzt einen Ausweg. Also wir können alkoholfreies Bier embracen sozusagen und weiterhin erfolgreich die Bier Made in Germany Flagge hochhalten.
Ich überlege gerade so beim Blick in die Runde. Szenario 2, sagst du? Das gehört zum Szenario 2. Okay, wir müssen das weiter diskutieren.
Ich glaube, hier trinken auch alle Alkohol, normales Bier sowieso. Also ich glaube, hier sind wahrscheinlich nicht viele Vertreter der alkoholfreien Sorte.
Das scheint mir bei dieser Konferenz auch ein ganz wesentlicher Bestandteil
ja,
zu sein.
Ja, glaube ich auch. Deswegen ist das hier, glaube ich, nicht die richtige Crowd, die sich darüber freut.
Deswegen war es jetzt auch so ruhig. Ja, genau. Also nochmal trotzdem jetzt an zu Hause gedacht, wenn wir jetzt alle nach Hause fahren von dieser Konferenz. Du hast ja gesagt, es gibt da irgendwie da muss so ein Stöpsel irgendwie gezogen werden. Also du hast wahnsinnig viele Ideen, sind dir entgegengekommen bei der Arbeit, aber irgendwie noch so, da ist noch so ein Blocker drin. Ja. Hast du einen Tipp, also für uns alle, wenn wir nach Hause fahren, was können wir da dafür tun, dass Szenario 1 Realität wird, dass wir in Superdeutschland leben, wenn wir von der South by nach Hause kommen?
Sieht natürlich für jeden anders aus. Deswegen muss ich wahrscheinlich jetzt irgendwelche generic Floskeln sozusagen von mir geben. Aber ich glaube, ein ganz großer Punkt ist auch, und das ist ja auch immer, was Amy preached und hat auch gestern wieder gesagt, erstmal zu realisieren, dass wir in Aktion treten müssen. Wir sind nicht der Zukunft ausgesetzt, die uns irgendwie passiert, sondern wir sind diejenigen, die unsere Zukunft definieren. Und da erstmal zu gucken, also wie kann ich das in meinem Umkreis machen? Was ist da meine Rolle im Privaten? Aber auch, wir sprechen ja hauptsächlich in unseren Szenarien auch über geschäftlich, im Geschäftsumfeld. Wo sind da meine Möglichkeiten im Arbeitsumfeld, um notwendige Veränderungen vorzunehmen? Was gibt es da überhaupt? Und dann, wenn ich das definiert habe, was würde mir davon Spaß machen, was würde mich interessieren? Und dann ganz wichtig ist, mit wem muss ich mal sprechen, um zu gucken, was weiß ich eigentlich nicht darüber, was für Intel fehlt mir? Neue Kollaborationen sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um diese Vision Realität werden zu lassen. Weil nur wenn wir zusammenarbeiten, ob das jetzt innerhalb des Unternehmens ist oder ob das zwischen Akademia und Public und Private Feldern ist, dieses Zusammenarbeiten, das ist ganz notwendig, um entsprechend Fortschritt zu machen.
Aber wenn du jetzt an Weihnachten in Schwarzwald fährst, was sagst du denn dann deinen Verwandten? Also Hast du da was du mitbringst?
Alkoholfreies Bier brauen.
Außer, ja.
Also ganz oft ist es einfach nur überhaupt offen zu sein für Neuerungen, ja. Oder auch mal das eigene Verhalten so ein bisschen in Frage zu stellen, was das ist jetzt in Bezug auch auf Umwelt oder was weiß ich, was gibt es da, was man ändern muss. Und so ganz grundsätzliche Sachen, neugierig zu sein, auszuprobieren und sich auf neue Technologien einzulassen, das ist ganz wichtig, gerade auch von der älteren Generation. Und mit älterer Generation meine ich 40 plus. Also
danke.
Ich höre das schon.
Danke,
von,
dass du das nochmal klar gemacht
Schild
hast.
Von 40 höre ich da immer schon, ach, das muss ich nicht mehr wissen, ach, das ist für mich nicht mehr relevant. Finde ich total erschreckend.
Ja, ich als 39-Jähriger finde das auch furchtbar. Was wirst du denn in 10 Jahren machen? Also und wo?
Also was ich...
Christina 2035.
Ja, ist eine gute Frage.
Bist du dann Teil von Superdeutschland?
Ja, ich hoffe. Aber was für irgendwie ein ganz großes Anliegen für mich ist, ich habe mich da gerade heute Morgen drüber unterhalten, ich würde gerne die Zusammenarbeit zwischen Amerika und Europa auch nochmal gerade im Innovationsbereich sehr stärken. Weil ich finde, die Amerikaner haben sehr viel, von dem wir uns eine Scheibe abschneiden können in Bezug auf, wie sie Innovation angehen, wie sie Herausforderungen angehen, Fehlerkultur und so weiter und so fort. Und wir auf, als Europäer oder auch Deutsche haben auf der anderen Seite auch sehr viel, was hier fehlt. Also wenn wir Work-Life-Balance, Quality-of-Life-Ethics und so weiter. Und wenn man da, wir sprechen über Kollaboration, man da näher zusammenarbeiten könnte und da diese Ökosysteme zusammenbringen könnte, ich fände das total spannend. Und gerade auch in dem shifting geopolitical climate, glaube ich, wäre das auch dann nochmal besonders wichtig. Und sowohl Amerika wie auch Europa würden davon unglaublich immens profitieren. Und das ist ja, also das ist so eine spannende Vision.
Und du bist dieses Jahr auch in Berlin, ne? Du bist ansprechbar,
bist
in Deutschland
unterwegs. Ja, genau. Ich bin ab Mai in Berlin und dann ab August in London.
Okay. Ja. Wir haben noch ein paar Minuten. Während ihr euch überlegt, ob ihr eine Frage an Christina habt, würde ich euch erstmal bitten für einen ganz kräftigen Applaus für unseren amazing guest today, Christina von Messling. Bei Wunderbar Together. Vielen, vielen Dank, Christina, dass du dir die Zeit genommen hast. Und noch 2 Dinge, also mehr Details zu den Szenarien. Ganz wichtig gibt es von Amy Webb höchstpersönlich und natürlich auch mit dir bei der Europa 2024-Konferenz.
Genau.
In Berlin. Am 20.03. ist das korrekt?
19.03.
Du wirst auch da sein und natürlich, du bist in Deutschland, du bist ansprechbar. Also ladet Christina ein, sprecht mit ihr. Und wir freuen uns natürlich, viele von euch sind sowieso auf dem Phone, wenn ihr kurz mal in eure Podcast-App rübergeht und Wunderbar Together abonniert oder reviewt. Ab 1. Mai dann auch im Lufthansa-Bordprogramm. Ganz wichtig. Anständiger deutscher Podcast. Muss natürlich im Lufthansa-Bordprogramm. Bei Wunderbar ist mit W ist dann, also bitte bis ganz nach unten. Oder da muss man, glaube ich, so, ne? Bis ganz nach hinten scrollen. Und falls ihr Ideen zur Zusammenarbeit habt, also uns geht es natürlich genauso hier wie Christina. Wir sind super interessiert an diesem Austausch und an der Zusammenarbeit. Bitte meldet euch. Wir freuen uns riesig. Wer von euch hat denn noch eine Frage an Christina? Gibt es irgendwas, was ihr von ihr wissen möchtet? Ich gehe mal kurz zu Olli, der im Publikum sitzt hier. Ja. Hi Olli, grüß dich. Deine Frage bitte.
Ich habe eben meine Hand für Szenario 2 gehoben, nicht weil ich mir nicht eins wünsche, sondern mich würde interessieren, ob ihr auch die Politik gefragt habt eigentlich. Weil du hast gesagt, irgendwie dieses 2035 Made in Germany ist was politisch, also die Politik muss es den Impuls geben. Und da tue ich mich momentan so ein bisschen echt schwer, deswegen habe ich die Hand bei 2 gehoben. Was sagt denn die Politik, wenn ihr die befragt?
Ich habe mit den Politikern nicht gesprochen, ich habe nur mit der Wirtschaft gesprochen. Und dann, ich habe dann sekundär, weil viele von diesen CEOs sehr eng mit der Politik zusammenarbeiten, da dann das gehört, aber ich habe nicht mit den Politikern selbst gesprochen. Insofern, ja, das ist eine große Frage natürlich, wie die das umsetzen wollen. Aber das ist zumindest etwas, was gewünscht wird und was wir auch in der Vergangenheit hinbekommen hatten. Wir haben ja in der Vergangenheit klare Programme auch gehabt. Und es wäre eine gute. Also insofern ist es ja nicht, dass man keine Präzedenzfälle sozusagen dafür hat. Und deswegen finde ich, es ist eine Vision, die durchaus umsetzbar wäre. Wie gesagt, wir haben, falls gemacht wurde. Genau.
2. Frage von Gerrit. Hi, grüß dich. Ja, quasi in dieselbe Richtung. Wir haben gestern mit der Politik auf dieser Bühne unter anderem über Skeptizismus in der Bevölkerung gegenüber Nachnutzung von Daten gesprochen. Also wenn du sagst,
Health Coaches, Digital Health Coaches, da werden natürlich Gesundheitsdaten müssen abgefragt werden. Gerade in Deutschland herrscht da sehr viel Misstrauen gegenüber der Industrie und der Technologie. Wie bekommen wir diesen Kulturwandel hin, dass Leute auch bereit sind, ihre Daten zu teilen? Danke.
Also erstmal in the Backend, da passiert jetzt gerade viel mit auch drei Gesetzen, die da gerade diesbezüglich erlassen werden. Also so auf der einen Seite ist Bewegung, was ja schon mal total schön ist. Ja, und dann in Bezug zur Bevölkerung. Wir Deutschen sind da besonders schwierig, auch natürlich auf gutem Grund unserer Vergangenheit, und Vorsicht ist ja auch angesagt. Ich glaube, da ist wieder ein concerted effort, vielleicht auch gerade die Medien gefragt, Ausbildung, auch vielleicht gerade auch in den Schulen. Also das ist ein anderes Thema, das wir auch nur anreißen natürlich in den Szenarien. Updating of the curriculums there, ist das etwas, wo dann die nächste Generation einfach schon mit einem anderen Bewusstsein aufwächst. Und da würde ich dann aber, das ist, würde ich sagen, grundsätzlich schon auch was vom öffentlichen oder Politik gefragt ist, Medien vielleicht, aber würde ich jetzt nicht primär im Bereich von der Wirtschaft sehen, da aktiv zu werden. Aber ja, also.
Attitüde der nutzenden Bevölkerung sozusagen.
Ich mir fällt da auch nichts anderes ein, als dass man da Aufklärungsarbeit leisten muss und den neuen Menschen Klarheit geben muss, was tatsächlich ein Risiko ist und was nicht. Und einfach auch, dass da ein gewisser Comfort-Level auch entsteht mit AI, also Personalisierung. Also wenn man keine Daten reinkommt, kommen auch keine Ergebnisse raus. Also entweder man entscheidet, also da, dass da so eine Grundangst genommen wird. Also ich glaube, dass das ein gesellschaftlicher Prozess ist, der auf ganz vielen Ebenen geführt werden muss. Natürlich auch von der Wirtschaft, aber primär würde ich sehen, was da von der Politik, die Politik gefragt ist, zusammen mit Medien erstmal, um das zu machen. Ja. Und ja.
Noch eine dritte Frage hätten wir Raum.
Hier vorne. Und
wo denn? Ah, hier. Hallo. Einmal kurz den Namen sagen und deine Frage.
Martin, ich habe eine Frage zur Arbeiterlosigkeit, die du thematisiert hast. Es geht ja jetzt der Trend, dass die Weltbevölkerung schrumpfen wird, und diese Arbeiterlosigkeit ist ja nicht rein ein deutsches Problem, sondern die wird ja alle umfassen. Wie positioniert sich dann da dein Szenario 1?
Genau, also gut, also im Szenario 1 wird die Technologie natürlich sehr dabei helfen, diese Worker Shortage abzufedern. Das heißt, Upskilling, Reskilling of the existing workforce, dass dann aber zum Beispiel auch Migranten arbeiten können, da sehr viel dann auch auffangen können. Und es ist ja nicht die ganze Welt von der Worker Shortage betroffen. Es ist ja hauptsächlich erste Welt, die davon betroffen wird. Also Japan ist sehr stark, dann Europa. So viel ich weiß, ist jetzt Indien nicht unbedingt so schnell davon betroffen. Aber vor allen Dingen in 10 Jahren. Aber in dem positiven Szenario wäre, dass diese Aktivierung von wirklich allen Ressourcen, auch Frauen in der Arbeitskraft, zum Beispiel und Migranten und Technologie, die dann zusammen das alleviaten. Ja, also dass das dann natürlich wird nach wie vor ein Thema sein. AI ist ja auch keine Wunderwaffe. Also es heißt ja nicht so, dass wir dann irgendwie 2035 keine Probleme mehr haben. Ne? Darum geht es ja nicht. Es werden ja immer Probleme existieren. Aber es geht darauf, kommt darauf an, wie krass sind diese Probleme und wie beeinflussen die dann im Endeffekt die GDP zum Beispiel. Ja? Und in dem positiven Szenario sicherlich ist es dann nicht weggezaubert, aber wird einen wesentlich geringeren Auswirkungen haben. Ja.
Wir sind ein deutschsprachiger Podcast, wir hören natürlich kurz vor der Zeit auf, ist klar. Wir wollen aber, Christina, noch dir einmal das Mikro geben. Das machen wir immer am Ende von Wunderbar Together, weil es kann ja sein, dass dir noch was eingefallen ist, was du loswerden möchtest. Vielleicht auch noch was, über was wir überhaupt nicht gesprochen haben, mit dem du uns heute wegschicken möchtest. Oder ein Gruß an die Schwarzwälder in der Runde. Was möchtest du uns noch sagen zum Ende?
Da fällt mir jetzt natürlich gar nichts ein, weil ich jetzt unvorbereitet drauf. glaube, was mir nur dazu einfällt, ist wirklich, schaut euch bei South by Southwest ein paar Sachen an, die euch vielleicht an erster, die euch gar nicht so interessieren oder die vielleicht ganz außerhalb von dem Bereich liegen, in dem ihr arbeitet, einfach um tatsächlich Inspiration zu bekommen von einer ganz anderen Ecke. Weil das ist auch immer das, was wir unseren Kunden predigen oder ganz allgemein. Disruption oder Veränderung kommt oft aus komplett anderen Bereichen, in denen wir uns normalerweise bewegen. Und um Resilience zu erzeugen, ist es das Wichtigste, dass man sich wirklich ganz breit aufstellt im Zug auf Wissen. Und deswegen glaube ich, gerade in South By, wo so viel angeboten wird, aus so vielen verschiedenen Bereichen, wird es einem so einfach gemacht, nicht nur AI oder nicht nur sich auf das Thema zu spezialisieren, was jetzt nahe liegt, sondern guckt euch Sachen an, wo ihr im ersten Augenblick gar nicht unbedingt einen Zusammenhang seht. Und daraus kriegt man dann nochmal ganz neue Perspektiven plötzlich.
Hast du einen Tipp, also wo du noch hingehen wirst in den nächsten Tagen?
Ja. Also ja, ich gehe, also was ich am besten finde bei South By ist die XR-Exhibits. Also die fangen, glaube ich, morgen an, heute oder morgen und gehen nur für 3 Tage. Und hat man wirklich die Möglichkeit, die ganzen XR-Sachen tatsächlich auszuprobieren. Ich habe das letztes Jahr gemacht, ich fand es komplett faszinierend, weil es eben dann nochmal was ganz anderes ist, die Technologie zu erleben, anstatt nur darüber zu lesen. Und das wieder auch inspiriert einfach auf einer ganz anderen Seite, weil man tatsächlich sieht, wo ist denn die Technologie tatsächlich und was löst das in mir aus? Und dann plötzlich kriegst du ein ganz anderes Auge dafür, wo die Reise hingehen kann. Also das kann ich sehr empfehlen, das ist wirklich klasse. Und wenn ihr das macht, gleich morgens hingehen, weil jeder der Exhibitors hat ein Schedule, wo du dich eintragen musst, weil natürlich die haben nur so und so viele Geräte, die dann eben ausprobiert werden können. Und diese Slots sind super schnell weg. Und deswegen gleich, und auch die Schlange, also wie immer gibt es auch da eine Schlange. Schlange stehen ist ja ganz beliebte Aktivität hier, genau, it's a thing. Ganz früh anstellen und dann losstürzen, sich in so viele mögliche Listen eintragen, damit man das dann alles ausprobieren kann. Aber das ist das, was ich auf jeden Fall morgen cool. versuchen werde zu machen. Ja.
Olli.
Ja, wer noch länger bleiben will, der darf Felix bei einer Lesung noch heute zuhören. Er will die ganzen 20 Seiten noch vorlesen.
Jetzt direkt im Anschluss.
Direkt im Anschluss. Ja. Könnt ihr noch da bleiben. Vielen, vielen Dank.
Danke euch allen. Das war der allererste Wunderbar Together Live Podcast von der South by Southwest in Austin, Texas. Vielen Dank, dass ihr hier seid und hier wart. Macht's gut zusammen. Danke, Christina.